Lektion Nummer 9, Hesekiel, auch die Verschleppten dürfen Gott anbeten, ja, was für uns nicht so selbstverständlich ist, was für die nicht so selbstverständlich war, dass sie jetzt Gott noch anbeten dürfen, weil ja vor 2500 Jahren, als das geschah, hatten viele Leute noch diesen Gedanken, diese Idee, dass Gott einen, oder dass die Götter territorial waren. Das heißt, jeder Gott, der war ein Gott von einem Land. Die Griechen, die hatten ihre Götter, die Römer hatten ihre Götter und Israel hat ihren Gott und so weiter. Und die Ägypter hatten ihre Götter. Und viele Leute haben dann so gedacht, wenn wir Gott anbieten, dann müssen wir in Israel leben. Wer außerhalb Israels lebt, der kann Gott nicht anbieten. Natürlich war diese Idee falsch, weil die Israeliten auch in Ägypten, als sie noch versklavt waren, Gott angebetet haben. Aber ich sage mal so, viele Leute haben das ja unbewusst so gedacht. Und darum war auch wichtig, dass Hesekiel das jetzt wieder betont und sagt, Leute, hört zu, wir sind jetzt verschleppt nach Babylon, nach Babylonien. Aber trotzdem dürfen wir Gott anbeten. Ne? Gut, lass uns mal zusammen diesen Vers lesen, hier Hesekiel 18, 20. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auch dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Hesekiel 28. Ein ganz wichtiger Vers, werden wir nachher sehen. Ein sehr bekannter Vers, aber oft wird dieser Vers nicht richtig verstanden. Wenn man den Zusammenhang nicht kennt, wenn man die Geschichte nicht kennt, was jetzt hinter Hesekiel ist, das heißt, was das Volk so gesagt hat, die Reklamationen vom Volk und so weiter, weil dieser Vers ist eine Reaktion, wo Hesekiel sagt, Leute, eure Ideen sind falsch, ihr liegt falsch, ihr sollt nicht so denken, werden wir gleich sehen. Gut, auf der nächsten Seite, siehe Tabelle Könige und Propheten auf Seite 5, dann lasst uns mal hier den Finger auf Seite 62 tun und auf Seite 5 schauen oder Seite 6, wo wir ja dann sind, Hesekiel, babylonische Gefangenschaft. Hesekiel, der hat angefangen zu prophezeien nach der babylonischen Gefangenschaft. Er wurde gefangen und nach 5 Jahren, wo er gefangen war, hat er angefangen zu prophezeien. Das heißt, alle seine Prophezeiungen wurden zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft gemacht. Wichtig diese Information. Er war einer der 10.000 Juden, die Nebukadnezar aus Jerusalem in 597 verschleppte. Er prophezeite den Vertriebenen, die nahe dem Fluss Keba wohnten. Das sind Informationen, die wir einfach aufnehmen müssen. Hesekiel hat gelebt in Babylonien und hat nur dort gearbeitet. Obwohl seine Prophezeiungen auch den Leuten in Jerusalem gilt, aber er hat einfach dort gelebt, Babylonien. Weil als er verschleppt wurde, dann hat er noch nicht die Berufung. Er war Priester, ja, er war aber war auch nicht. Das heißt, weil die Priester fingen ihren Dienst immer mit 30 an, aber er wurde mit 25 verschleppt. Das heißt, er war von einer priesterlichen Familie. Falls er nicht verschleppt wäre, dann wäre er Priester geworden. Und Kenner des Tempels, als jetzt Sohn eines Priesters, der kannte den Tempel. Und auch eine interessante Information, anfangs wurde er missachtet, aber im Laufe der Zeit lernte das Volk, dieser Prophet und seine Botschaft zu schätzen. Seine Botschaft wurde respektiert. Wichtig, diese Information, weil viele Propheten wurden manchmal respektiert, manchmal nicht respektiert und auch Hesekiel, der hatte seine Phasen, wo er damit kämpfen musste, dass die Leute ihn ernst nehmen, dass die Leute das erkennen. Auch der Apostel Paulus zum Beispiel hat auch dieses Problem. Er musste auch sagen, Apostel, Jesu Christi und so weiter und musste argumentieren, warum er sich als Apostel vorstellt und woher er seine Autorität hat und so weiter. Weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, du willst ein Apostel sein, du willst ein Prophet sein. Ja? Und Hesekiel, der hatte auch so diese Phase. Gut, Gesichter. Wir haben hier zwei Teile in dieser Lektion. Das erste Teil auf Seite 62, Gesichter, und auf Seite 64, prophetische Worte. Wir fangen mal an mit den Gesichtern. Gesichtern ist, ne, ihr versteht den Unterschied. Gesichter sind mehr so, ja, wie kann man sagen, Bilder oder so eine Art Träume oder wie kann man sagen, ne, Visionen, wie man auf Portugiesisch sagt, Visionen. Und prophetische Worte sind mehr so Predigten sozusagen. Ne? Nur diesen Unterschied zu betonen. Gesichter. Ja, eine große Frage, die allen jetzt beschäftigte, weil ja, Jerusalem ist die Hauptstadt, war und ist die Hauptstadt von Israel und oder von den Israeliten. Das heißt, die Israeliten, die haben das für sich, Jerusalem als die wichtigste Stadt. Und zu jener Zeit war das noch wichtiger, weil da der Tempel war und da war auch der Sitz der Könige und so weiter. Und als die Stadt eingenommen wurde, haben sich viele Gedanken gemacht, ja, wie geht es weiter, ne? Wie geht es weiter mit der israelitischen Nation? Und da Jerusalem eingenommen wurde, ist das ein Beweis, dass Gott sein Volk endgültig abgelehnt hat, ne? Aber viele fragen sich, ja, aber hat Gott dann endgültig sein Volk abgelehnt oder jetzt nur sehr stark sozusagen, ne? Und hat Gott alles aufgegeben oder nur jetzt ein starkes Zeichen gesetzt gegen die Rebellion, gegen die Sünde? Und was ist das mit dem Messias? Wird er dann kommen oder nicht? Ne? Alle diese Fragen beschäftigen Hesekiel und er antwortet auf diese Frage. Und dafür hat er eine Reihe fantastische Gesichter bekommen als Antwort. Ganz toll, ja. Hesekiel hat einige ganz fantastische Gesichter, ganz eindrucksvolle Gesichter. Und das ist einer der Merkmale von Hesekiel. Ne? Hesekiel, der hat so, spricht so bildlich, dass auch im Neuen Testament ein paar seiner Bilder benutzt werden. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 4, wo der Thron Gottes besprochen wird, beschrieben oder, ne, ja, beschrieben ist nicht das richtige Wort, aber zumindest oder zumindest gesehen, von Johannes gesehen wurde, der Thron Gottes. Und Hesekiel hat auch den Thron Gottes gesehen. Und das war sehr herrlich und, ich sage mal, ähnlich wie Jesaja. Jesaja hat auch ein Gesicht vom Thron Gottes, aber hier hatte der Hesekiel ein paar Details, die dann einfach stärker waren, Und ich sage mal so von meinem Gefühl her, umso stärker das Gesicht, umso stärker die Botschaft, ne, weil einfach die Situation ganz kritisch war. Ganz, ganz kritisch. Die war schon ganz schlimm mit Jeremias, was wir vor ein paar Wochen studiert haben, war schon ganz, ganz schlimm. Aber jetzt ist sie dann schlimm geworden, weil das Volk wirklich verschleppt wurde. Das heißt, die wichtigsten Leute wurden verschleppt, ne? Weil diese 10.000, die waren nicht ja willkürlich ausgesucht, sondern die waren die 10.000 besten Juden, das heißt die intelligentesten, das heißt die Creme de la Creme, das heißt die Sahne, ne? der Juden, und alles, was da übrig geblieben war, waren ja, sag mal, Volksleute, die jetzt wenig Erfahrung hatten, die nicht regieren wussten etc. oder die jetzt keine Gelehrten waren und so. Das heißt, es war schon schlimm genug, dass diese 10.000 verschleppt wurden. Und Gott gibt diese Gesichter und die Botschaft, die Hauptbotschaft dieser Gesichter ist, ja, dass Gott jeder Mensch richten wird. Jeder Mensch wird gerichtet werden nach seinen Taten. Die Bösen nach ihrer Bosheit, die Guten nach ihrer Güte. Und heute haben wir noch das Detail, ja, wer Jesus nachfolgt, wer Jesus ablehnt. Das ist das große Kriterium. Das heißt, wer den Sohn Gottes liebt und folgt und gehorcht und wer den Sohn Gottes ablehnt. Jeder wird gerichtet werden. Jede einzelne Person, jede einzelne Tat, jede einzelne Person, die je auf der Welt gelebt hat, wird gerichtet werden. Das steht sehr oft im Alten Testament, ein paar Mal im Neuen Testament noch öfter. Das erste Gesicht, das Gesicht der Herrlichkeit Gottes in Kapitel 1. Und ja, das muss man selber lesen, ist sehr schwer zu verstehen mit den ganzen Rädern und so. Er sah die Cherubine, ne? Die Cherubine, und das waren sehr erstaunliche Wesen, sehr große, sehr mächtige Wesen. Ja? Und viele, wenn sie jetzt das Wort Cherubin in den Mund nehmen, dann denken sie in vielleicht so ein kleines Baby, was zwei kleine Flügel hat auf dem Rücken. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist falsch. Cherubine, die sind sehr mächtig, sehr groß. Und hier versucht, ich sage mal so, er versucht sie zu beschreiben, dass sie sich drehten, ohne dass sie sich bewegen und so weiter. Und ich sage mal versucht, ne? Weil man denkt, ja, warum benutzt er diese komischen Worte und so? Einfach, ja, weil das, was er gesehen hat, war so stark und er, ne, sucht nach Worten. Ne? Es passiert uns manchmal, wenn wir irgendwas Neues sehen, was wir noch nie gesehen haben und so, dann denken wir, ja, wie kann ich das erzählen? Ne? Und dann sucht man nach Worten. Gut, Kapitel 2 und 3. Gott sendet Hesekiel als Prediger. Ja, Gott hat Hesekiel als Prediger und als Wächter gerufen. Das sind ja zwei etwas verschiedene Rollen. Als Prophet ist er ein Prediger gegen das Volk, ich sag mal gegen das Volk, ja, weil das Volk in Sünde lebte und er musste dann sagen, Leute, Gott ist nicht glücklich mit euch. Ne? Und das Volk war rebellisch. Gott hat Hesekiel gewarnt. Hesekiel, pass auf, ich habe eine ganz komplizierte Aufgabe für dich. Das Volk ist rebellisch, aber du sollst denen die Wahrheit sagen, sie einzuladen, sich zu bekehren, sich die Sünde bereuen, Buße tun und so weiter. Dieses Gesicht hat ihm geholfen, seine eigene Stellung und Verantwortung wahrzunehmen und den Charakter Gottes besser verstehen, um sich entsprechend auf seine Aufgabe als Prediger vorbereiten. Ne, das kenne ich aus eigener Erfahrung, dass viele Leute jetzt zweifeln, wenn ich rede, dann sagen Leute, ja, egal, was Rolf redet, ne? Und das ist manchmal verletzend, sagen wir mal so. Obwohl ich jetzt ein Ausweis, ein Pastorausweis habe von einer Kirche, und das hatte Hesekiel nicht. Er hatte diesen Ausweis nicht, ne? Was hat er dann? Er hatte dieses Gesicht. Und so ähnlich hatte ich auch in meiner Jugend so ein Gesicht, wo mir klar geworden ist, dass Gott mich ruft als sein Diener, einer, der sein Werk tun soll. Und das hilft ungemein, weil im Werk des Herrn trifft man ganz viele Leute, die es ablehnen, das Evangelium ablehnen, die Wahrheit ablehnen. Und das ist verletzend für den Prophet und dann muss er stark bleiben. Gut, Punkt Nummer 2, Hesekiels Rolle als Wächter, eine andere Rolle. Was ist ein Wächter? Ein Wächter war einer, der jetzt mit einer Trompete, sage ich mal so, obwohl früher das eher so ein Horn war von einem Widder, der auf einem Turm saß den ganzen Tag oder stundenlang und dann kam ein anderer und hat ihn abgelöst. Ja, das sehen wir noch heute in Deutschland, in diesen, wo wir besucht haben, die verschiedenen, welche Kastelle genau? Die Schlösser, ne? Haben wir noch vor ein paar Tagen besucht, wo man sieht, so diese Türme. Und wozu dienen diese Türme, dass da einer sitzt und schaut, ausschaut, hält. Und wenn da irgendwas sieht, dann bläst er in den Horn. Das ist ein Wächter. Und Gott hat gesagt, Hesekiel, du sollst ein Wächter sein. Du sollst wachen. Und was ist dann der Punkt, warum so ein Wächter, ich sage mal so, viel große Verantwortung trägt? Was ist dann diese Verantwortung? Ja, wenn er schläft und der Feind kommt und er nicht bläst, dann wird das Volk überwältigt und verschleppt und versklavt und so weiter. Und wer ist daran schuld? Der Wächter. Der Wächter muss blasen. Ne? Aber wenn er bläst und das Volk sich dann nicht vorbereitet und sagt, egal, lass das Feind, der Feind kommen, ne? Dann ist das Volk selber schuld. Das ist die Aufgabe eines Wächters, zu sagen, pass auf, ne? Da ist Gefahr in Vollzug. Welche ist die Gefahr, die in Vollzug ist? Ja, dass Gott die Sünde bestrafen wird. Das ist die Gefahr, die im Vollzug ist. Dass Menschen, die jetzt gottlos leben, Menschen, die Gott missachten, Gott nicht ernst nehmen, die denken, ja Gott existiert vielleicht nicht oder viele, ne, wie jetzt diese Landsleute von den Wächtern, die sagen, ja der Feind, der ist vielleicht klein, vielleicht existiert er nicht, vielleicht hat der Wächter nur jetzt ein paar Vögel gesehen und hat da geblasen, aber es wird nichts passieren und so, weil unsere Festung, unser Schloss ist so stark etc. pp. Ne? Aber dann kommt der Feind und besiegt das Volk. Und so ähnlich viele denken, ja Gott, den sieht man nicht. Vielleicht existiert er nicht, wenn wir sterben, sind wir unter der Erde und Punkt und so. Ne? Aber ist die Aufgabe der Prediger des Evangeliums, das klar den Leuten klar zu machen, dass der Schöpfer, dass der, der das Leben geschenkt hat im Leib deiner Mutter, und auch jeden Tag dir das Leben schenkt, irgendwann mal dir fragen wird, was hast du damit gemacht? Und das heißt Gericht. Was hast du damit gemacht, dass du jeden Tag das Leben bekommen hast, jeden Tag Gesundheit bekommen hast, jeden Tag Kraft bekommen hast, jeden Tag Nahrung bekommen hast? Das hat dir Gott 10.000 Mal gegeben. Und was hast du damit gemacht? Hast du ihm dann auch etwas zurückgegeben? Hast du was Sinnvolles gemacht oder hast du ihm nur beleidigt, ne? Das heißt, das Gericht. Und das ist die Rolle als Wächter. Hesekiel, der hatte diese Rolle. Der sollte das Volk warnen. Leute, hört zu. Hört zu. Da wird noch Schlimmeres kommen. Interessant. Das sollte die Botschaft Hesekiel sein. Weil viele haben gesagt, okay, jetzt wurde das Land eingenommen. Ganz schlimm, okay. Aber Jerusalem ist noch, ne, heil. Ja. Jerusalem steht noch, die Mauern steht noch, der Tempel steht noch und alles wird gut. Ne? Und Hesekiel sagt, nein, Leute, hört zu, alles wird nicht gut, das wird noch schlimmer. Ne? Viele haben gesagt, aber was kann doch noch schlimmer werden? Ja? Gut, Hesekiel 33, Vers 6, lese ich mal. Oder ich würde sagen, Andreas, würdest du das uns vorlesen, Hesekiel 33, 6?
Ja. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schufrahorn stößt und das Volk nicht gewarnt wird und das Schwert kommt und einen von ihm wegrafft, so wird derjenige zwar um seine Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Hesekiel 33, 6.
Ja, das heißt, der Wächter, wenn er seine Aufgabe nicht macht, dann ist er daran schuld, wenn die Leute umgebracht werden. Ja, das ist einfach ein Sinn für Gerechtigkeit. So ist es einfach. Ne? So ist es einfach. Wenn du jetzt einen Unfall siehst und du könntest das verhindern, dann bist du auch irgendwie schuld daran, wenn du nichts tust und diese Person kommt zu Schaden. Das ist ganz normal, so zu denken, und das steht auch hier. Und Gott sagt zu Hesekiel, ja, du hast diese Aufgabe. Gut, jetzt einen dritten, das vierten Gesicht. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel und er hat dieses Gesicht, wo er sieht, wie die Herrlichkeit Gottes, die Shekinah Gottes, ist das Wort, was hebräische Wort auf Deutsch übersetzt für Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel. Und was bedeutet das? Ja, Gott schützt, segnet den Tempel nicht mehr. Ganz wichtig, weil die haben gesagt, ja, Jerusalem wurde eingenommen, aber der Tempel ist noch da, Gott ist da, Gott schützt diese Stadt, weil da der Tempel ist. Und jetzt sieht Hesekiel in dieses Gesicht, die Herrlichkeit Gottes geht weg. Und damit sagt er, Leute, hört zu, der Tempel ist jetzt nur noch eine Hülle. Der Tempel ist jetzt nur noch eine Hülle. Da ist nichts mehr drin. Es ist nur eine Schale. Ja? Und genau das ist dann auch passiert. Nach ein paar Jahren wurde der Tempel zerstört, weil Gott nicht mehr da drin war. Ja. Nächstes Gesicht, Hesekiel misst den wiederhergestellten Tempel, Kapitel 40 bis 42. Wir springen jetzt quasi zum Ende vom Buch, weil hier das Thema Gesichter ist und das war ein Gesicht. Hier fängt der zweite Abschnitt der Gesichter an, wo er den wiederhergestellten Tempel sieht. Er sieht eine Mauer um den Tempel herum, die die Heiligung symbolisiert. Ja, das müssen wir in Gedanken halten, dass das Buch Hesekiel anfängt mit so schlechten Nachrichten, mit Nachrichten oder Botschaften der Bekehrung gegen die Sünde und so weiter. Und gegen Ende seines Buches, dann prophezeit er über die Zukunft, über die Wiederherstellung und so weiter. Und genau darum geht es hier, die Wiederherstellung. Weil er hat 20 Jahre lang gepredigt. Und wenn wir so sehen, ja okay, sein Buch hatte so und so viele Kapitel, 45 Kapitel. Dann geteilt durch 20 sind es dann 2 Kapitel. Natürlich ist das jetzt nicht ganz perfekt, diese Logik, aber ich sage mal so. Das heißt, gegen Ende des Buches, gegen Ende seines Dienstes. Und da redet er von der Wiederherstellung des Tempels und da hat dieser Tempel eine Besonderheit. Wolfgang, würdest du bitte hier Hesekiel 42, 20 lesen?
So maß er nach allen vier Windrichtungen, Und es war eine Mauer, ringsherum 500 Messruten lang und 500 Messruten breit, um das Heilige von den Gemeinden zu trennen.
Dieser hergestellte Tempel, wiederhergestellte Tempel, ist nicht jetzt der Tempel, was Herodes wiederhergestellt hat, sondern er meint der Glaube an Jesus. Das heißt, die Menschen, die an Jesus glauben, das ist eine Prophezeiung auf unsere Zeit. Dieser Tempel ist ein Symbol für die Gemeinschaft mit Gott, für Menschen, die Gott anbeten. Und warum hat jetzt dieser Tempel eine Mauer ringsherum? Diese Mauer ist die Heiligkeit, die Anbetung schützt. Darum ist wichtig die Heiligung. Die Heiligung ist wichtig, weil die Anbetung, die Gegenwart Gottes schützt, damit die Gegenwart Gottes nicht wieder weggeht, wie die jetzt weggegangen war in diesem vierten Gesicht, was wir gelesen haben. Und das sechste Gesicht, die Herrlichkeit des Herrn, füllt den Tempel. Das geht jetzt weiter, dieser Ende vom Buch. Mit diesem Teil Prophezeiungen über die Endzeit, weil wir sind jetzt in der Endzeit. Das heißt, die Zeit von Jesus bis heute wird in der Bibel Endzeit genannt. Die Herrlichkeit des Herrn füllt den Tempel. Die letzten Kapitel bringen neue Hoffnung. In der zweiten Reihe Gesichter sieht er einen perfekten Tempel, was die Wiederherstellung der Gemeinschaft symbolisiert. Und dass Gott wieder unter seinem geheiligten Volk wohnen wird. Er benutzt viele Wörter der jüdischen Religion. Altar, Opfer, Priester, Feste und so weiter. Die für uns einen übertragenen Sinn haben. Und dieser übertragenen Sinn kennen wir aus Hebräer Kapitel 7 bis 10. Ich habe hier geschrieben 7, 10, aber wahrscheinlich ist das 7 bis 10. Hebräerbrief erklärt viele dieser Worte, was diese Worte für uns Christen bedeuten. Die Herrlichkeit des Herrn füllt den Tempel. Herrlichkeit, ja. Römer Kapitel 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Und wenn wir gerettet werden, wenn wir vergeben werden, wenn wir Jesus folgen, dann können wir wieder die Herrlichkeit Gottes erlangen. Dann kann die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllen. Was ist der Tempel? Es sind uns, es ist unser Körper. Das steht auch im Neuen Testament. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Heute. Heute gibt es keinen Tempel mehr aus Stein. Der Tempel Gottes ist unser Körper. Der Körper, die an Jesus glauben. Und uns kann die Herrlichkeit Gottes füllen. Das wurde ja auch von Hesekiel prophezeit. Und auch im Neuen Testament stehen ganz viele Wörter. Die reden über die Ausgießung des Heiligen Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und so weiter. Gut, jetzt zweiter Teil, prophetische Worte. Jerusalem wird zerstört. Hesekiel wurde verschleppt, aber Jerusalem war noch nicht zerstört, habe ich schon gesagt. Ne, alle dachten, ja, Jerusalem ist noch nicht zerstört, ist alles noch nicht so schlimm. Viele falsche Propheten kamen und sagten, ja, alles wird wieder gut und so, ne? Und diese falschen Propheten, wie hat das Volk sie dann behandelt, haben gesagt, komm her, super, danke, ne, Propheten, ne? Ja, natürlich kommt der falsche Prophet nicht und sagt, Leute, hör zu, ich bin der falsche Prophet, ne? Die Leute haben gedacht, das sind wahre Propheten und haben das noch geglaubt, ne? Und Jerusalem versuchte das Volk zu überzeugen, dass es nicht so war, obwohl er in Babylon lebte, 1000 Kilometer oder mehr als 1000 Kilometer weit weg, aber er versuchte das Volk in Jerusalem klarzumachen, Leute, hör zu, das, was gekommen ist, ist nicht ohne Grund gekommen. Und dieser Grund besteht noch und das heißt, es wird noch schlimmer, wenn ihr nicht, euch nicht bekehrt. Tatjana, würdest du bitte hier die nächsten zwei Verse lesen?
Ja, ja, ihr werdet erkennen, dass ich Gott, der Herr, bin. Hesekiel 13,9 bin und ihr werdet erkennen, wo ich alles, was ich gegen Jerusalem tat, nicht ohne Ursache getan habe. Sprich Gott, der Herr. Hesekiel 14,9.
Ne, Gott hat gesagt, das ist nicht ohne Grund passiert, dass Jerusalem zuerst eingenommen wurde. Und die Leute, die wollten sich weiterhin nicht bekehren. Die haben immer gesagt, ja, wir sind doch Juden, wir sind religiös, die machen wir unsere Opfer immer. Ne, ist alles klar und so und Gott wohnt im Tempel und alles ist gut. Aber ihre Herzen waren stolz. Ihre Herzen waren nicht offen für Gott. Ihre Herzen waren geschlossen. Ihre Herzen waren hochmütig und die waren in Wirklichkeit, haben sie gar nicht für Gott interessiert, nur ihr Mund. Mit dem Mund haben sie gesagt, ja, Gott ist toll, aber ihr Herz war, die Liebe zu Gott war nicht in ihrem Herzen und die Furcht zu Gott, den Respekt vor Gott war nicht in ihrem Herzen wirklich. Und das war das Problem. Das war die Ursache, warum Gott gesagt hat, okay, dann lass die Zerstörung kommen, dass mit den Menschen kapieren, dass das nicht so in Ordnung ist.
Ich schaue immer wieder auf den...
Ja. Nächste Überschrift, der Mensch ist selbst schuld. Ja, interessant, ne, dass viele dann gesagt haben, ja, warum wurden wir bestraft? Warum hat Gott erlaubt, dass hier Jerusalem und das Juda eingenommen wurde von den Babyloniern? Ne? Dann sind einige da hingegangen und gesagt haben, ja, weil unsere Eltern gesündigt haben. Unsere Eltern haben gesündigt und jetzt kommt Gott und straft uns, die wir gar nicht schuld sind. Ne? Und dann quasi Gott vorgeworfen, Gott ist ungerecht. Gott straft uns, weil unsere Eltern gesündigt haben. Ne? Und genau darum schreibt Hesekiel, dass wir es hier ganz am Anfang gelesen haben, hier Hesekiel 18,20. Ne? Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Jeder wird gerichtet nach seinen eigenen Werken. Das steht im Hesekiel und steht auch im Neuen Testament. Jeder wird gerichtet nach seinen eigenen Werken, nachdem er selbst getan hat. Nach den Sachen, die er selbst getan hat, wird er gerichtet und beziehungsweise verurteilt. Gott freut sich nicht an der Bestrafung des Sünders und darum bedauert er den Untergang der letzten Könige aus Juda, Kapitel 19. Gut, hier eine kleine Klammer gegen die Nachbarvölker von den Kapitel 25 bis Kapitel 32. Andere Propheten haben auch gegen andere Völker gepredigt und auch Hesekiel hat gegen andere Völker gepredigt, gegen die Ammoniter, die Moabiter, Edomiter, Philister, die Städte Tyrus und Sidon und das Land Ägypten. Das heißt, was heißt gegen diese Länder gepredigt? Er hat diese Länder angesprochen. Er hat gesagt, ihr Ammoniter, ihr Moabiter, ihr Edomiter, bekehrt euch, lasst eure Bosheit, hört auf, das Böse zu tun, vertraut nicht an eure Kraft, vertraut an Gott, bekehrt euch. Aber wieso bekehrt euch? Wieso konnte er hingehen und sagen, bekehrt euch? Ja, obwohl die heidnischen Nationen nicht in einer besonderen Art Gott verpflichtet waren, wie das auserwählte Volk, waren sie, ne, die heidnischen Nationen, trotzdem verpflichtet, die Souveränität Gottes zu erkennen und sich seine moralischen Ansprüche anzupassen. Das heißt, auch die Menschen, die Gott nicht kennen, die wissen, dass es falsch ist, zu töten, zu ehebrechen, zu klauen und das Böse zu tun, andere zu schikanieren und betrügen und so weiter. Auch Menschen, die Gott nicht kennen, wissen das. Ja, warum wissen sie das? Ja, weil Gott ihnen ein Gewissen gegeben hat und weil der Heilige Geist sie dann auch berührt und flüstert in ihren Gewissen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und das heißt, auch die heidnischen Nationen, die hatten hier eine Verpflichtung, nicht so stark wie das auserwählte Volk. Und so ist es auch heute. Wir Christen, wir haben eine starke Verpflichtung, weil wir die Bibel kennen. Und die Menschen, die die Bibel nicht kennen, die haben auch eine Verpflichtung, weil die wissen, die haben ein Gewissen, die wissen, dass es nicht richtig ist, das Böse zu tun. Nicht so wörtlich wie wir, aber die wissen es trotzdem. Jahrhundertelang war Ägypten der größte Gegner der Mesopotamier während dieser Zeit, das heißt circa 900 bis 600 vor Christus, 300 Jahre lang, waren Israel und Juda hin und her gerissen in ihre Bündnisse, manchmal mit den Ägyptern, zwischendurch mit den Mesopotamier und vergaßen, dass Gott ihren wahren Beschützer ist. Wenn wir uns mental die Karte dieses Teil der Welt vorstellen, dann wissen wir hier, also rechts liegt Mesopotamien, links unten Ägypten und dazwischen Israel. Das heißt, Ägypten, ein Imperium, Babylonien, ein Imperium, und die zwei wollten immer sich vergrößern, und Israel liegt genau dazwischen. Und Israel war immer hin und her gezogen. Einmal haben die Ägypter Israel übernommen und einmal die Babylonier und so weiter. Und die Israeliten, die haben immer da ihre Bündnisse geschlossen. Und das war immer gefährlich. Und viele Israeliten haben geglaubt, die haben gesagt, nee, die Ägypter, die sind stark und die erlauben nicht, dass die Mesopotamier kommen und uns übernehmen. Und Hesekiel sagt, Leute, davon können die Ägypter euch nicht schützen, weil die Strafe kommt von Gott. Die Strafe kommt von Gott. Tatjana hat gerade gelesen, Hesekiel 14, 23, und ihr werdet erkennen, dass ich alles, was ich gegen Jerusalem tat, nicht ohne Ursache getan habe, spricht Gott. Das heißt, Gott hat das getan. Gott hat es erlaubt, dass die Babylonier das taten, und dagegen konnten die Ägypter sie nicht schützen. Das heißt, wenn jemand Gott nicht folgt, wenn jemand die Sünde tut, dann kann ihn niemand beschützen. Es gibt so einen Bibelvers, der sagt, wenn Gott für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Und auch das Gegenteil ist wahr. Wenn Gott gegen uns ist, dann kann niemand für uns sein. Total wichtige Wahrheit. Niemand kann uns schützen, wenn wir geistlichen Selbstmord machen, wenn wir auf den falschen Weg gehen, in der falschen Richtung laufen, wenn wir Gott den Rücken kehren. Gut, nächste Überschrift, Wiederherstellung der Treuen. Ja, wie gesagt, jetzt gehen Ende dieses Buches, Kapitel 33, da fängt es an, wieder positiv zu werden. Ab dem Kapitel 36 wendet sich die Art der Botschaft. Er verheißt die Wiederherstellung der Treuen. Gott wird als gute Hirte dargestellt, der Gemeinschaft mit den Glaubenden sucht. Sehr interessant, der gute Hirte. Mal sehen. Andreas, würdest du bitte hier Hesekiel 36, 22 und folgendes? Ja.
Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der von den Heidenvölkern entheiligt geworden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 22 und folgende.
Die Zukunft ist vielversprechend. Gott durch seinen Diener, der König Hirte, der Nachfahren Davids, bringt Gerechtigkeit und Wohlstand. Das wiederhergestellte Israel, das heißt die Gemeinde, das ist eine Prophezeiung über unsere Zeit. Das wiederhergestellte Israel wird den Segen und Gegenwart Gottes haben. Diese Botschaften gaben den Verschleppten neue Hoffnung und stärkten die Erwartung auf das Kommen des Messias. Amen. Halleluja. Amen. Gut. Ja, kann auch noch. Gut, die Zusammenfassung, das Buch kann in drei Teile gegliedert werden. Kapitel 1 bis 24, Gericht gegen Juden. 25 bis 32 gegen die heidnischen Nationen und 33 bis 48 Worte der Hoffnung und Wiederherstellung. Ja, ganz, ganz klar, ganz leicht zu verstehen. Ne? Zuerst, sagen wir so, Rügen und dann zweiter Teil die anderen Rügen und das dritte Teil zu sagen, es wird trotzdem wieder gut. Ne? Aber er meinte jetzt in 500 Jahren, ne? In 500 Jahren, wenn der Messias kommt. Ne? Gut, suche in Sach- und Worterklärungen Gesicht, lass mal sehen. Wolfgang, würdest du das suchen, das Wort Gesicht? Und Andreas sucht das Wort Tammus.
Gesicht, Offenbarung. Ein Gesicht ist in der Bibel eine durch Gottes Geist gewirkte Schau, durch Offenbarung riesig, insbesondere den Propheten zu teilen wurde.
Gut, hast du gefunden? Tammus mit ja. 2 M? Gut.
Die abstrebende und wiederauflebende Vegetation wurde im Heidentum als Gott Tammus verehrt. Das Absterben der Natur wurde in einem Kult beweiht. Hesekiel 14.
Gut.